Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bevor der Podcast beginnt, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Auf Deutsch gesagt nimmt gerade am Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis teil und ihr habt sozusagen in der Hand, wer diesen Podcastpreis gewinnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Shownotes auf den Link klickt und für den Auf Deutsch gesagt Podcast abstimmt. Jede Stimme zählt und ich zähle auf euch. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der Episode.
Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert.
Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In der heutigen Folge spreche ich mit Olesia. Sie ist eine von zwei Gewinnerinnen der Hörerepisoden in diesem Jahr. Ich denke, Olesias Bewerbung hat die Jury doppelt überzeugt, weil sie viele Redewendungen eingebaut hat, dementsprechend sprachlich interessant war und auch inhaltlich hatte sie viel im Angebot, was ihr auch gleich hören werdet. Ich werde euch auf jeden Fall gleich ihre Bewerbung nochmal vorspielen, dann wisst ihr auch, worum es geht und was euch in diesem Gespräch erwartet. Nach dem Gespräch gibt es natürlich wie immer die Sprachanalyse mit interessantem Wortschatz wie die Fiktionsbescheinigung, der Stolperstein oder Redewendungen wie in 0, nichts. Jetzt kommt also erstmal die Bewerbung, dann folgt das Gespräch und dann hören wir uns in der Sprachanalyse wieder. Viel Spaß!
Hallo alle zusammen. Naja, wer bin ich? In erster Linie ein Mensch, dann eine Frau, eine liebevolle Mutter und Ehefrau. Ich bin Ukrainerin und lebe seit fast 2 Jahren in Deutschland als geflüchtete Person. Ich arbeite momentan als Deutschlehrkraft, stets bereit, meinen Schülern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In der Ukraine habe ich Germanistik studiert und einige Jahre nach dem Abschluss als Deutschlehrerin gearbeitet. Danach war ich selbstständig und leitete eine Firma, die sich mit Migrationsfragen beschäftigte, darunter auch mit dem Studium und Arbeiten in Deutschland. Was für eine ironische Fügung des Schicksals. Ich bin Feuer und Flamme für die deutsche Sprache und würde sogar behaupten, dass sie momentan meine größte Leidenschaft ist. Ich verdiene mein Brot nur mit dem Deutschunterricht, sowohl für Deutsch als Zweitsprache als auch für Muttersprache. Das ist eine große Herausforderung für mich, bereitet mir jedoch unendlich viel Freude. Gleichzeitig muss ich jeden Tag neuen Wortschatz erwerben und meine Sprache mit Redewendungen aufbeben, um mich in jeder Gesellschaft wie ein Fisch im Wasser zu fühlen und als Vorbild für meine Schüler zu dienen. In unserem möglichen Gespräch mit Robin würde ich gerne einige Themen ansprechen, wie zum Beispiel kulturelle Unterschiede, Stolpersteine und Hürden auf dem Weg zur Arbeit in Deutschland, den Lehrerberuf, die Anerkennung ausländischer Diplome in Deutschland und natürlich die Schule, an der ich momentan tätig bin, ein Ort, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern die Kinder wirklich glücklich macht.
Das Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, liebe Olesia.
Hallo, ich freue mich, bei dir zu sein. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich, als eingeladene Gästin bei dir hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Du wurdest ausgewählt aus einer ganzen Reihe von Bewerberinnen. Es waren viele Bewerberinnen dabei dieses Mal. Das hat mich auch gefreut. Und es gibt dieses Jahr auch wirklich 2 Gewinnerinnen. Dementsprechend eine davon bist du. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Du hast viele Sachen in deiner Bewerbung erwähnt und ich hoffe, dass wir sie alle in dieser halben Stunde unterbekommen. Du hast erzählt, dass du ursprünglich aus der Ukraine kommst und jetzt seit circa 2 Jahren in Deutschland lebst. Magst du mal so ein bisschen ausholen zu deinem Hintergrund? Warum sprichst du so gut Deutsch und was hast du in der Ukraine gemacht?
Also, das wird ein bisschen dauern. Also, mein Werdegang ist ziemlich lang. Ich bin bereits 41, deswegen habe ich schon viel gemacht und erreicht. Also, ich habe ursprünglich Germanistik studiert in der Ukraine und danach habe ich 4 Jahre lang als Deutsch- und Englischlehrerin gearbeitet. Aber das waren die Jahre, wo Lehrerberuf sehr schlecht bezahlt wurde. Und ich habe die Entscheidung getroffen, also als Übersetzerin tätig zu werden und habe eigentlich ein paar Jahre als Übersetzerin gearbeitet, aber nicht als Dolmetscherin, sondern ich habe verschiedene Unterlagen übersetzt, so zum Beispiel Diplome, Anhänge, Scheidungsurkunden, Heiratsurkunde und so weiter und so fort. Und dann wurde ich zur Leiterin einer Firma, eigentlich einer Abteilung. Und diese Abteilung beschäftigte sich mit Immigrationsfragen und Schwerpunkt war natürlich Deutschland, weil Deutschland ist ein großes Land und viele Fachkräfte aus der Ukraine, Ärzte, IT-Fachkräfte haben sich gewünscht, in Deutschland tätig zu werden. Und da war meine Firma damit beschäftigt. Und als der Krieg begonnen hat, also auf dem ganzen Territorium der Ukraine, bin ich nach Deutschland geflüchtet, aber nicht direkt. Ich habe keine Gedanken, ehrlich gesagt, über Deutschland gemacht. Zuerst ist meine Familie nach Polen geflüchtet, weil wir dort Freunde haben und man hat uns zur Verfügung ein Haus gestellt und die Kinder besuchten also die Schule und den Kindergarten dort. Und dann durch einen Zufall bin ich nach Deutschland gekommen. Eigentlich, ich habe in Facebook eine Frau kennengelernt, die auch eine Übersetzerin ist. Und wir haben so ein bisschen gesprochen und geredet. Und sie hat mir vorgeschlagen, nach Deutschland zu kommen, weil eine Tante von der Freundin von ihrer Bekannte eine Wohnung hatte, die sie gerne den Flüchtlingen zur Verfügung stellen würde. Aber sie wusste nicht, wie man diese Flüchtlinge bekommt. Ja, sie konnte ja diese Frau nicht einfach zum Bahnhof gehen und sagen, hallo, nette Flüchtlinge, ich habe eine Wohnung parat für sie. Und da bin ich auf eine Anzeige im Internet gestoßen, dass man eine Sozialfachkraft im Flüchtlingslager neben München sucht. Und ich habe eine Bewerbung geschickt und man brauchte eine Person mit der pädagogischen Ausbildung, die Deutsch und Englisch kennt und entweder Russisch oder Ukrainisch. Und ich kenne alle diese vier Sprachen und deswegen war meine Kandidatur für sie wie Faust aufs Auge und dann habe ich beschlossen, nach Deutschland zu fahren. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich festgestellt, dass es nicht so schnell geht und man muss eine Arbeitserlaubnis beantragen. Das hat ziemlich lange gedauert, nicht wie in Polen. In Polen ist alles unbürokratisch und schnell, sondern fast 2 Monate hat es gedauert. Und während dieser Zeit habe ich also eine Stelle als Lehrkraft in der Schule gefunden und habe dann die Entscheidung getroffen, doch als Deutschlehrerin tätig zu werden, weil Arbeit im Flüchtlingslager viel komplizierter ist und das ist außerdem Schichtarbeit und für die Mutter mit 3 Kindern ist es eher als ein Nachteil.
Und ursprünglich der Gedanke, Deutsch zu studieren, woher kam der?
Oh, das ist eine lustige Geschichte, das ist wegen meiner Deutschlehrerin. Sie war extrem schön, sie war sehr freundlich und sie hatte einen schönen Pelzmantel. Und als ich Schülerin war, das waren 90er Jahre, die Ukraine war sehr arm, die wirtschaftliche Lage war prekär und das war die einzige Lehrerin, die schöne Klamotten hatte. Und deswegen habe ich gedacht, ja, wenn sie Deutsch kann und ich auch Deutsch studieren werde, da werde ich auch sehr schön aussehen.
Da. Okay, und dann hast du das studiert und was hast du da in dem Studium so gelernt? Womit habt ihr euch beschäftigt damals?
Also das sind alle theoretische und praktische Dinge. Also theoretische Grammatik, praktische Grammatik, theoretische Phonetik, praktische Phonetik. Also dann mündliche Sprache, schriftliche Sprache und auch ganze Menge von diesen pädagogischen und psychologischen Fächern.
Und hat dir das jetzt was für deine Tätigkeit als Deutschlehrerin gebracht?
In erster Linie, ja, ich kann Deutsch sprechen und ich verstehe also Psychologie von den Kindern, obwohl ich vieles schon vergessen habe. Ja, ich habe mein Studium im Jahr 2005 absolviert.
Und du hast ja in der Ukraine als Deutschlehrerin gearbeitet und arbeitest jetzt in Deutschland als Deutschlehrerin. Worin bestehen da Unterschiede?
Also ich kann das nicht so gut erklären, weil ich nicht an einer staatlichen Schule arbeite, sondern an einer Privatschule. Und diese Schule arbeitet nach dem Cambridge-Programm, nicht nach dem normalen deutschen Programm. Das ist keine normale deutsche Schule. Ja, also Abitur wird sowohl in Deutschland als auch international anerkannt, aber das ist ein bisschen kompliziert zu vergleichen. Das könntest du eventuell besser machen, weil, soweit ich richtig kenne, du arbeitest an einer Berufsschule, also an einer staatlichen Schule. Und bei uns in der Schule Unterschiede, okay, ich versuche, die zu erläutern, aber das ist nicht mit der deutschen Schule verglichen soll, sondern mit dieser konkreten Schule. Also wir haben sehr kleine Klassen. Also in der Grundschule sind die Klassen 4 bis 6 Personen maximal, was natürlich ganz anders in den deutschen Schulen und in den ukrainischen Schulen, so 20 bis 30 Schüler sind üblich. Hier haben wir kleine Klassen und in der Mittelschule 10 bis 12 Personen in einer Klasse. Auch in der Grundschule wird der Unterricht so gestaltet, eine Woche lernen die Kinder auf Deutsch, jede zweite Woche auf Englisch. Und auf solche Art und Weise bis zur 5. Klasse beherrschen sie die beiden Sprachen auf muttersprachlichem Niveau. Und dann, also 5. bis 12. Klasse nur auf Englisch, findet der ganze Unterricht statt, bis auf Deutsch natürlich. Was noch? Wir haben hier in der Schule Hunde.
Aha,
also,
interessant.
Das konnte ich in der Ukraine nie vorstellen. Ich glaube, das wäre sogar verboten, so Hunde in der Schule zu haben. Aber unsere Leitung denkt, dass es sehr gut für die Kinder ist. Und ich habe auch gelesen, dass zahlreiche Studien bewiesen haben, dass das Stresslevel von den Kindern reduziert. Und sie fühlen sich wohl und sie können also die Zeit mit den Hunden verbringen, in der Pause zum Beispiel Gassi gehen oder sie füttern und so weiter und so fort. Aber was normale deutsche Schule angeht, ja, ich war dort nicht tätig, aber ich versuchte eine Stelle zu bekommen, das ist sehr stark reguliert. Also es gibt so viele Regeln und als Lehrkraft mit dem Diplom aus dem Land, der nicht zu EU gehört, kann also meine Ausbildung, mein Studium nicht anerkannt werden und man muss also quasi neu studieren oder 2 Jahre lang als Lehrkraft tätig zu werden, aber mit einem niedrigen Gehalt und dann Referendariat zu machen. Das wäre die zweite Möglichkeit.
Und damit hattest du dich ja auch schon in der Ukraine beschäftigt, ne? Dinge übersetzen, Dinge einreichen und dann auch so, dass sie vielleicht angenommen werden im besten Fall. Hat dir das irgendwas gebracht, also deine vorherige Arbeit in der Ukraine, dass du jetzt schneller Fuß fassen konntest in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war nicht von dem Jobcenter abhängig. Also ich habe am Freitag, ich weiß nicht, das Datum mir, also meine Fiktionsbescheinigung erhalten, wo es geschrieben war, also Erwerbstätigkeit ist erstattet und am Montag habe ich bereits meine Tätigkeit als Lehrkraft begonnen. In Wirklichkeit habe ich sie früher begonnen, aber nur ehrenamtlich, weil ich kein Recht hatte, das zu machen, bevor ich diese Fiktionsbescheinigung bekommen. Und ich habe auch vielen meinen Landleuten geholfen, eine Arbeitsstelle zu finden, ihr Diplom anerkennen zu lassen, weil viele verstehen überhaupt nicht, was das bedeutet, ob das gemacht werden muss oder ob es überhaupt keinen Sinn macht. Also es gibt Berufe, die nicht anerkannt werden können. Und sich damit 2 Jahre lang zu beschäftigen und dann eine negative Antwort zu bekommen, macht auch keinen Sinn. Das ist sehr frustrierend.
Ja, das glaube ich. Wenn wir mal vielleicht bei dem Thema bleiben, also Migration nach Deutschland, das ging jetzt ja alles ganz schnell, eben verursacht durch den Krieg. Wenn du da jetzt so drauf guckst, was würdest du sagen, läuft gut in Deutschland und was läuft weniger gut?
Also, ich beginne, was weniger gut geht, also das ist natürlich Bürokratie. Es dauert alles viel, viel zu lange. Und ich verstehe, warum es so geht, also Fachkräftemangel in der ersten Linie, dann kommen sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland und es gibt kaum Fachleute, die das alles bearbeiten können. Und zum Beispiel, was den Fall der Ukraine angeht, so sind wir keine so normale quasi Flüchtlinge. Wir beantragen kein Asyl in dem Sinne, sondern das heißt vorübergehender Schutz. Das ist eine ganz andere Prozedur und früher war sie noch nicht bekannt. Die wurde nur einmal in Deutschland benutzt, als ein Krieg auf den Balkanen war. Da wurde auch dieser Paragraph 24 benutzt und viele Beamten, sie haben überhaupt keine Ahnung, wie man damit umgehen kann. Also sie verstehen nicht, wie sie diese Fälle bearbeiten sollen. Also das ist wirklich, wirklich sehr kompliziert und langsam. Und das ist in allen Branchen so. In der Ukraine ist das Leben viel einfacher und viel leichter. Und auch kann ich das damit verbinden, dass das doch ein Bundesland ist. Und jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln. Und das macht auch das Leben nicht einfacher. Und sogar, und ich lebe in Bayern und das ist ein sehr konservatives Bundesland und viele meiner Bekannten sagen, ja, wir sind keine Deutschen, auf keinen Fall, wir sind Bürger von Bayern.
Ja, das ist also die bürokratische Komponente. Und wie hast du sonst so die Leute empfunden? Also hattest du Probleme, mit den Deutschen warm zu werden? Oder ich meine, gerade in Bayern, ich meine, das sagt man auch über Norddeutschland, sind die Leute erstmal ein bisschen distanziert. Wie hast du das erlebt?
Also auf keinen Fall würde ich sagen, ja. Ja, die Deutschen sind ja nicht so offen, aber das ist auch ein Stereotyp, glaube ich. Aber alle, also nicht alle, fast alle Menschen, die ich getroffen habe, waren sehr nett und hilfsbereit und haben uns wirklich ganz gut geholfen. Zum Beispiel die Frau, die uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hatte, in einem renommierten Bezirk von München. Sie konnte diese Wohnung für 5.000 Euro vermieten. Sie hat es uns für 4 Monate kostenfrei gegeben. Aber nicht nur das war so beeindruckend für mich, sondern dass sie auch viele Sachen für uns mitgebracht hat, die wir eventuell bräuchten. Zum Beispiel also Zahnpasta, Zahnbürste, Binden, also Taschentücher, alles Mögliche. Also das bedeutet, dass die Frau wirklich sich Mühe gegeben hat. Sie hat gedacht, okay, sie sollen sich wohlfühlen, nicht einfach in die leere Wohnung reinziehen. Und das war so nett, so berührend. Die Menschen helfen sehr, sehr stark auch bei diesen bürokratischen Hürden, weil man kennt einfach die Regeln des Spiels nicht. Man versteht nicht, was man machen soll. Du kommst so quasi nackt in ein anderes Land. Du hast keine Steuernummer, keine Anmeldung, keine Versicherung und so weiter und so fort. Und das funktioniert ganz anders wie in der Ukraine. Und deswegen weiß man von Anfang an nicht, wohin man geht, was man macht.
Würdest du dir eine Sache vielleicht anders wünschen, wenn du dir jetzt eine Sache aussuchen könntest, die Deutschland ändern könnte, was die Integration von Menschen aus anderen Ländern angeht?
Integrationskurse, ich würde das nicht zu diesen von dem BAMF lizenzierten Hochschulen geben, sondern ich werde allen Schulen die Möglichkeit geben, die den Flüchtlingen Deutsch beizubringen. Weil diese Integrationskurse, ja, das ist alles momentan schrecklich organisiert. Die Lehrkräfte sind auf sehr niedrigem Niveau. Zum Beispiel momentan braucht man nur C1-Zertifikat und keine Ausbildung als Lehrkraft, um bei BAMF unterrichten zu können. Und 25 Kursteilnehmer, das bringt einfach nicht und das ist Geld- und Zeitverschwendung für beide Seiten, sogar für Flüchtlinge als auch für den Staat. Das wird staatlich befördert und Flüchtlinge denken, ja, das ist kostenlos, so quasi. Die Lehrkräfte, die dort unterrichten, sagen, ja, das ist alles für euch kostenlos, bitte macht euch keine Sorgen und wir werden nicht so gut unterrichten. Aber der Staat gibt sehr, sehr viel Geld aus, in der Hoffnung, also Fachkräfte zu bekommen, die Menschen zu integrieren. Und das ist im Grunde genommen eine wunderbare Sache, aber das funktioniert kaum. Ich kenne viele Menschen, die in 2 Jahren kaum A1-Niveau erreicht haben. Und das Leben von den Menschen wird von dem Staat bezahlt. Und das ist ein großer Last auch für Bürger, für den Staat und für Steuer, die auch nicht niedrig sind.
Also was wäre dein Vorschlag, dass die an ganz normale Schulen gehen und dort am Deutschunterricht teilnehmen oder was wäre so dein Ansatz?
Ja, am Deutschunterricht teilnehmen und dann, wenn sie die Prüfung ablegen sollten, dann können sie dann bei lizenzierten Teilnehmern diese Prüfung ablegen, Telk oder Goethe oder weiß ich nicht.
Okay. Dein eigenes Deutsch, wie hat sich das verändert, seitdem du in Deutschland lebst? Also Hat es viele Änderungen gegeben? Wie war dein Deutsch vorher? Das würde mich mal interessieren, weil viele ja sagen, so ein Sprachbad, also wenn man in dem Land lebt, in dem die Sprache auch gesprochen wird, wirkt Wunder.
Also ich stimme nicht ganz zu. Eventuell ja, wenn man zu viel mit den Deutschen redet, aber lernt man doch die Sprache in diesem Sprachbad, aber nur für den Hausgebrauch. Also weil normalerweise, um mit den Deutschen, also mit den Engländern und so weiter, wer auch immer, und sich unterhalten zu können, braucht man nicht so viel. Ja, insbesondere, wenn man etwas kaufen will oder keine Ahnung, dann denkt man automatisch, ja, mein Deutsch ist schon gut genug, ja, ich kann das gut, zum Beispiel mein 7-jähriger Sohn, der spricht ganz gut und fließend mit Fehlern und so weiter und so fort, aber nur zu den alltäglichen Themen, ja, Schule, was kaufen, was essen und so weiter und so fort. Und es gibt sehr viele Menschen, ja, ich nenne sie fließende Falschsprecher, sie sprechen schnell und fließend, und aber das sind nur so 1000 Wörter und nichts mehr. Und auch was Deutschland angeht, zum Beispiel Bayern, wenige Menschen hier reden wirklich Hochdeutsch. Viele sprechen doch Bayerisch, und das hat mit der deutschen Sprache und überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel das bekannte Lied von FC Bayern, ja, Mia San Mia, das bedeutet wir sind wir.
Wusstest du das vorher?
Nee.
Okay, und wie war das dann? Also ich stelle mir gerade vor, du kommst, es ist ja sowieso eine sehr komplizierte Situation. Also der komplette Lebenswandel und dann auch noch eine andere Sprache, einen anderen Dialekt zu lernen, das ist sehr herausfordernd, kann ich mir vorstellen. Wie war das für dich dann zum ersten Mal auf Bayern, auf so richtige Bayern zu treffen, die bayerisch gesprochen haben?
Also ich verstehe bis jetzt nicht alles. Also ich verstehe den Sinn, ich verstehe den Kontext, aber wortwörtlich kann ich das nicht verstehen.
Hm.
Wenn zum Beispiel einige Schüler, die tief bayerisch reden, ist es wirklich herausfordernd und nicht ganz verständlich. Und ja, sogar Hochdeutsch, obwohl ich das unterrichte und studiert habe, das ist nicht meine Muttersprache, das ist meine Drittsprache. Und die Sprache der Schule ist Englisch, und Englisch ist meine Viertsprache. Und alle Unterlagen, alle Bücher, alle Staff-Meetings, alles findet auf Englisch statt, und das macht das Leben nicht einfacher.
Mhm. Das heißt, deine Kollegen und Kolleginnen sind auch international?
Ja.
Okay.
Ja, also wir haben nur zwei Lehrkräfte, die ursprünglich Deutsch sind. Alle anderen kommen aus allen Ecken und Enden, also aus den USA, aus der Türkei, aus Großbritannien, aus Spanien, aus Singapur. Also, und wir unterhalten uns natürlich auf Englisch.
Okay, und das ist eine Privatschule, die dann sich aber an Deutsche richtet in erster Linie. Also es ist jetzt keine Schule für Geflüchtete.
Nee, das ist die Schule für normale deutsche Bürger, und auch ist von den Bürgern geliebt, von den zweisprachigen Familien zum Beispiel. Der Vater ist Deutsche, die Mutter ist Amerikanerin, und auch für die Kinder, die im normalen deutschen Schulsystem nicht klarkommen können. Zum Beispiel, es gibt einen Junge bei uns, er war auf einem Gymnasium und da hatte er einen Burnout, er könnte den Druck einfach nicht aushalten, und er war lange Zeit im Krankenhaus, und jetzt ist er bei uns und Schritt für Schritt geht ihm besser und er zeigt wunderbare Erfolge beim Lernen. Also weil die Klassen sehr klein sind, also die Lehrkräfte können mehr Aufmerksamkeit schenken. Also es ist sogar erlaubt, ich kann meinen eigenen Plan schreiben, was ich mit den Kindern machen kann, was ich ihnen beibringen kann. Natürlich, es gibt Programme und das muss ich auch in Betracht ziehen, aber ich kann auch zum Beispiel nicht Thomas Mann lesen mit denen, ja, was momentan keinen großen Sinn für sie macht, sondern was Modernes auswählen. Zum Beispiel Katja Brandis, die aus München kommt, und wenn Fünfklässler diese Bücher lesen, ja, dann mögen sie lesen und lesen gerne. Und das ist nicht eine Qual für sie.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und deine Kinder, die sprechen Ukrainisch und lernen jetzt Deutsch. Was hast du da festgestellt in deren Lernprozess? Also lernen die anders Deutsch als du jetzt zum Beispiel oder du damals in der Ukraine?
Also auf jeden Fall, aber das ist auch von jedem Kind abhängig. Der Jüngste, ja, der besucht momentan die erste Klasse und der spricht jetzt fantastisch Deutsch, ja, mit Fehlern, aber seine Aussprache ist so perfekt und ich kann nicht so gut aussprechen wie er. Zum Beispiel, er hört diese kleinsten Unterschiede, zum Beispiel, wenn man Vogel ausspricht, ja, der sagt ja, Mama, das ist kein O, das ist zwischen O und U. Hörst du das nicht? Das ist Vogel. Ja, und er kann diese unten das hören. Ich kann das jetzt noch nicht hören. Also das mittlere Kind, das ist ein Mädchen, ja, sie lernt auf Englisch. Also sie ist bereits in der 6. Klasse und ja, ihr Deutsch ist nicht so gut, aber Englisch ist fantastisch. Sie spricht ganz fließend Deutsch, aber in der Ukraine konnte sie auf Englisch. Und der Ältere, der besucht also einen normalen Deutschkurs und arbeitet momentan auch als Koch. Und dann, als er das B2-Niveau erreicht, wird er dann weiter eine Ausbildung in Deutschland machen. Er will nicht die Schule besuchen, weil in der Ukraine er die Schule schon absolviert hat und hatte keine Lust, dort weiter zu lernen.
Ja. Und würdest du sagen, dass für die Sprache ab dem Niveau B1 überhaupt noch viel gemacht wird für die Leute? Meine Wahrnehmung ist die, dass man sozusagen B1, das ist so die magische Grenze, die müssen irgendwie alle erreichen, um arbeiten zu können, um Jobs zu finden, die sie haben wollen, um so richtig Teil der Gesellschaft zu sein und auch sich über Dinge zu unterhalten, die einen wirklich tief bewegen. Ist es ja sinnvoll, auch weiterzulernen. Ein C1-Niveau wäre schon ganz gut, sage ich mal so. Gibt es da genügend Angebote aus deiner Sicht?
Ja, es gibt genügend Angebote, aber sie sind nicht für alle, sondern nur für Menschen, die beweisen können, dass sie dann weiter vorhaben, in Deutschland zu bleiben, zu studieren oder eine gute Stelle zu bekleiden. Ja, zum Beispiel stellen wir mal vor, ich war die ganze Zeit in der Ukraine als Verkäuferin tätig. Und jetzt möchte ich in Deutschland C1-Niveau erreichen und dass diese Kurse von dem Staat bezahlt werden. Das macht natürlich keinen großen Sinn. Und die Entscheidung wird in dem Einzelfall getroffen. Ja, wenn es um Ärzte geht, um Lehrkräfte geht, um Ingenieure geht. Natürlich ist es für den Staat viel besser, diese Menschen weiterzuführen. Und dann werden sie diese Berufe auch in Deutschland ausüben, was man wirklich braucht.
Wie würdest du sagen, können Leute weiterhin ihr Deutsch verbessern? Also natürlich neben diesem Podcast.
Das hängt davon ab, was für ein Ziel man hat. Und ich würde sagen, es ist sehr wichtig, zuerst ein Ziel zu setzen. Wozu lerne ich eigentlich Deutsch? Und das Ziel, es gibt sogar ein System, das heißt Smart-System. Wie soll das Ziel sein? Also da muss zeitorientiert sein, das muss präzise sein, das Ziel muss konkret sein. Also nicht einfach so, ich will so gut Deutsch sprechen. Das bringt nichts. Also zum Beispiel, ich will in 2 Jahren C1-Niveau erreichen, um dann, weiß ich nicht, als Steuerberater tätig zu werden oder um an einer Hochschule zu studieren. Und dann gibt es diese intrinsische Motivation. Und wenn man doch Ziel hat, dann braucht man Disziplin. Weil ohne Disziplin kann also die Motivation in 0, nichts verschwinden. Man muss immer planen. Heute lerne ich das, heute lerne ich das. Und man braucht natürlich Feedback. Ohne Feedback ist es sehr schwer, weiterzukommen, weil man sieht eigene Fehler nicht. Man versteht nicht, ob man weitergeht oder ob man auf dem gleichen Platz stehen bleibt, ob man Plateau erreicht hat. Und man muss auch sozusagen Freunde im Deutschlernen finden, also einen Tandempartner oder auch Menschen, die das gleiche Ziel haben. Viel lesen, Podcast von Robin hören, würde ich natürlich ans Herz legen. Das ist wirklich etwas Fantastisches für fortgeschrittene Deutschlernende. Und natürlich Ziel und Disziplin. Und es muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag 20 Minuten, 30 Minuten, egal, aber nicht 10 Stunden pro Tag, einmal pro 2 Wochen. Sowas bringt nichts.
Ja, das sind Tipps, die ich auf jeden Fall auch unterstützen kann. Hast du noch eine Sache, die du loswerden willst? Denn wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen.
Ich möchte ein Zitat eventuell sagen von Albert Einstein. Also über Vorurteile. Er hat
gesagt, dass es einfacher ist, einen Atomkern zu spalten, als ein Vorurteil. Und wir haben so viele Vorurteile momentan in der Gesellschaft. Stecken die Menschen in Schubladen, da sind Deutsche, da sind Araben, da sind Ukrainer und so weiter und so fort. Und das ist sehr schade und deswegen schürt also dieser Rechtsextremismus, dieser Hass auch in Europa. Und man muss immer denken, dass alle Menschen sind verschieden. Es gibt keine Deutsche, es gibt keine Ukrainer, also es gibt solche und solche. Und das hängt nicht von dem Volk, von der Nation ab, sondern nur von einer konkreten Person.
Ja, super. Vielen Dank. Dann auch nochmal vielen Dank, dass du dich beworben hast und ich glaube, da war eine ganze Menge drin in dieser Folge.
Vielen Dank, lieber Ruben. Tschüss.
Und wir machen jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Die Sprachanalyse.
Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie immer ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wenn ihr dieses geöffnet habt, seht ihr auch schon die erste Redewendung, und zwar jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das hoffe ich auch, dass ich das hier erfüllen kann, indem ich euch den Wortschatz erkläre. Denn jemandem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen heißt, jemandem mit Hilfe und Unterstützung in allen oder in vielen Situationen beistehen. Ein Mentor, eine Mentorin steht also mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn man nach Rat sucht, dann ist es manchmal eine Fügung des Schicksals, wer einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Eine Fügung des Schicksals ist eine zufällige Entwicklung oder Wendung. Das heißt, wenn man an das Schicksal glaubt, dann kann es eben auch so sein, dass man sagt, ja, das Schicksal wollte es so, es war eine Fügung des Schicksals. Und Olesya sagte in ihrer Bewerbung, dass es vielleicht Fügung des Schicksals war, eine ironische Fügung des Schicksals, dass sie jetzt in Deutschland lebt. Und zwar, weil sie Feuer und Flamme für die deutsche Sprache ist. Feuer und Flamme sein heißt sehr begeistert oder enthusiastisch über etwas sein. Das heißt, sie findet die deutsche Sprache sehr interessant, sie unterrichtet aber auch Deutsch. Das heißt, sie ist nicht nur Feuer und Flamme für die Sprache, sondern sie verdient auch ihr Brot damit. Sein Brot mit etwas verdienen heißt seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen. Das ist auch eine schöne Redewendung, wie ich finde, denn das Brot, was man isst, muss man sich erst verdienen. So ist die Logik dahinter. Also wenn man arbeitet und Geld bekommt, kann man davon Brot kaufen, was man wiederum essen kann. Wer arbeitet, verdient also sein Brot. Und das waren jetzt schon 4 Redewendungen in dieser Episode. Mit dieser Folge könnt ihr auf jeden Fall euer Vokabular aufpeppen. Etwas aufpeppen heißt etwas verbessern oder interessanter machen. Man peppt also immer Dinge auf, die vielleicht etwas eingeschlafen sind oder langweilig sind. So kann man ein Gericht durch Gewürze aufpeppen, sodass mehr Geschmack reinkommt. Man kann aber auch eine Beziehung aufpeppen, indem man mehr miteinander unternimmt. Und man kann natürlich seinen Wortschatz aufpeppen, indem man neue Redewendungen hinzufügt. Denn wenn man viele Redewendungen beherrscht und sie auch anwendet, kann man sich leichter wie ein Fisch im Wasser fühlen in Deutschland. Sich fühlen wie ein Fisch im Wasser heißt, sich in einer Situation sehr wohl fühlen. Und ich kenne das selbst von mir, wenn ich englische Redewendungen nutze und merke, ja, die saß jetzt genau richtig an der richtigen Stelle, dann freut mich das selbst auch und dann fühlt man sich wie ein Fisch im Wasser. Denn Fische fühlen sich in der Regel sehr wohl im Wasser. Und natürlich hat jede Sprache ihre eigenen Stolpersteine. Der Stolperstein ist etwas, das eine Schwierigkeit darstellt. Das heißt, ein Stein, über den man stolpern kann, wenn man ihn übersieht. Und da gibt es im Deutschen eine ganze Reihe von Regeln, die Stolpersteine sein können. Eine ganze Reihe, sagte ich. Eine ganze Reihe ist immer eine große Anzahl von Dingen oder Personen. So könnte man sagen, heute habe ich eine ganze Reihe an Wörtern gelernt. Und dann könnte man dazu ausholen und sagen, welche Wörter es waren. Ausholen zu etwas heißt, eine ausführliche Erklärung zu einem Thema geben. Und Olesya musste ausholen, als ich sie nach ihrem Werdegang fragte. Der Werdegang ist die berufliche oder persönliche Entwicklung einer Person. Und Olesya sagte eben, oh, da muss ich ganz schön ausholen, also das kann etwas dauern, denn da gibt es viel zu erzählen. Unter anderem erzählte sie von ihrer Arbeit als Übersetzerin und dort hatte sie häufig mit Anhängen zu tun. Der Anhang besteht meistens aus mehreren Dokumenten, die einem Hauptdokument beigefügt sind. Das heißt, wenn man sich bewirbt, dann hat man meistens ein Anschreiben und als Anhang sendet man dann den Lebenslauf und so schreibt man dann in der E-Mail, im Anhang finden Sie meinen Lebenslauf und so weiter und so fort. Naja, und so weiter und so fort würde man wahrscheinlich nicht schreiben, aber meistens schickt man ja doch mehrere Dinge als Anhang mit, zum Beispiel auch ein Zeugnis. Und so weiter und so fort ist umgangssprachlich für eine Aufzählung ohne Ende. Das heißt, da würden jetzt noch weitere Dinge kommen. Und so weiter und so fort. Und aus den Zeugnissen und aus dem Lebenslauf könnte man vielleicht den Schwerpunkt des bisherigen Werdegangs ableiten. Der Schwerpunkt ist der zentrale oder wichtigste Teil oder Fokus einer Sache oder Person. Gerade bei der Arbeit legt man sich meistens auf einen Schwerpunkt fest und wird darin Experte. Man priorisiert also eine Sache, die dann zum Schwerpunkt der Arbeit wird. Olesya kam damals nach Deutschland, weil sie geflüchtet ist. Und wenn man über geflüchtete Personen spricht, dann hört man häufig auch das Wort Flüchtling. Der Flüchtling ist eine Person, die ihre Heimat verlassen hat, um Schutz vor Verfolgung oder Gefahr zu suchen. Und es gibt Leute, die der Meinung sind, dass das Wort Flüchtling das Ganze so etwas verniedlicht und deswegen eher darauf verzichten. Aber grundsätzlich kann man sowohl Flüchtling als auch Geflüchteter sagen. Man sollte auf jeden Fall beide Wörter parat haben. Etwas parat haben heißt etwas verfügbar oder bereit zum Einsatz haben. Und darum geht es ja häufig bei der Wortschatzerweiterung. Man hat verschiedene Synonyme, die sich leicht unterscheiden und so hat man dann eine breite Palette an Vokabular parat, um dann das passende Wort auszuwählen, das wie die Faust aufs Auge passt. Wie die Faust aufs Auge passen heißt absolut passend oder angemessen sein. So kann ein Wort wie die Faust aufs Auge passen oder auch ein Job kann wie die Faust aufs Auge passen. Ob das bei der Schichtarbeit der Fall ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die Schichtarbeit ist die Arbeit zu unterschiedlichen, oft rotierenden Zeiten. Das heißt, es gibt eine Frühschicht, eine Spätschicht und eine Nachtschicht zum Beispiel. Und so gehört es einfach dazu, dass man in einigen Berufen in Schichten arbeitet. Ob Pelzmäntel auch in Schichtarbeit hergestellt werden, weiß ich nicht. Der Pelzmantel ist nämlich ein Mantel, der aus Pelz, also aus Tierfellen, gefertigt wird. Und ein echter Pelzmantel liegt in Deutschland schon lange nicht mehr im Trend, würde ich sagen. Denn der Tierschutz weist immer wieder auf die prekäre Lage der Tiere hin, die für die Herstellung solcher Mäntel getötet werden. Eine prekäre Lage ist eine problematische oder unsichere oder auch instabile Situation. Das heißt, die Tierhaltung ist prekär, also problematisch und darum geht es, glaube ich, in erster Linie bei dieser Diskussion um die Pelzmäntel. In erster Linie, sagte ich, heißt vor allem oder hauptsächlich. So könnte man sagen, in erster Linie geht es in diesem Podcast um den Wortschatz. Und eine schöne Wortkombination ist auch Gassi gehen. Gassi gehen heißt nämlich einen Hund spazieren führen. Und in erster Linie geht es darum, den Hund aus einer prekären Lage, nämlich aus der, dass er auf Toilette muss, zu befreien und ihm Auslauf zu geben. Und dann sprachen wir so ein bisschen über die Hürden, die es so gibt, wenn man nach Deutschland kommt. Und man muss natürlich viele Dinge erst einmal einreichen. Etwas einreichen heißt etwas offiziell oder formell vorlegen oder abgeben. So muss man beispielsweise seine Personalien einreichen, man muss sich zunächst einmal identifizieren und dann Formulare ausfüllen und einreichen. Und das sind wahrscheinlich einige Formulare, um dann richtig Fuß fassen zu können. Fuß fassen heißt, sich in einer neuen Umgebung oder Situation etablieren. Wir sprachen vorhin davon, sich wie ein Fisch im Wasser zu fühlen und genau das meint auch Fuß fassen, also wenn man irgendwo an einem neuen Ort Fuß fassen kann, dann heißt das, dass man Teil der Gesellschaft wird und dass man beispielsweise auch einer Arbeit nachgehen kann. Dazu sollte man eine Fiktionsbescheinigung haben. Die Fiktionsbescheinigung ist eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung für Personen ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Das ist also ein Schreiben, das man benötigt, um in Deutschland bleiben zu dürfen. Dieses Wort durfte ich auch neu lernen Und so lerne auch ich immer noch neuen Wortschatz dazu. Und wenn man dann so richtig angekommen ist und alles organisiert hat, dann geht man in der Regel auch irgendwann wieder einer Erwerbstätigkeit nach. Die Erwerbstätigkeit ist die Arbeit, also die Arbeit, die einer Person Einkommen bringt. Und auch das muss man erst einmal gestattet bekommen. Und Olesya sagte, dass sie vorher ehrenamtlich tätig war, bevor sie dann erwerbstätig wurde. Ehrenamtlich arbeiten heißt, eine Tätigkeit ausführen, ohne dafür bezahlt zu werden. Und Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, haben immer meinen höchsten Respekt. Olesya hat unter anderem auch ihren Landsleuten dabei geholfen, Fuß zu fassen und alles Mögliche anerkennen zu lassen. Die Landsleute sind Personen aus demselben Land oder der gleichen Region. Und etwas anerkennen heißt etwas offiziell bestätigen oder akzeptieren. Auch ich habe viele Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und die bringen bereits einen Abschluss aus der Ukraine mit, den sie aber erst einmal in Deutschland anerkennen lassen müssen, damit dieser auch in Deutschland gültig ist. Und das hat natürlich alles mit Bürokratie zu tun. Die Bürokratie ist die Organisation oder Verwaltung. Und natürlich braucht man auch immer Leute, die das Ganze dann bearbeiten. Und das ist momentan etwas schwierig in Deutschland, denn wir haben einen Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Das heißt, Leute müssen gut ausgebildet sein, sie müssen sich in ihrem Fachbereich auskennen und dann sind sie Fachkräfte. Und bei der Migration geht es häufig auch um Asyl. Das Asyl ist der Schutz oder die Zuflucht, die einem Verfolgten gewährt wird. Das heißt, wenn jemand nach Deutschland kommt und flüchtet, muss er in der Regel Asyl beantragen. Und auch das ist natürlich wieder mit Bürokratie verbunden, aber nicht nur in diesem Bereich gibt es viel Bürokratie. Denn das zieht sich durch alle Branchen. Die Branche ist ein bestimmter Wirtschaftszweig oder Geschäftsbereich. So gibt es zum Beispiel die IT-Branche, die Automobilbranche und so weiter. Und diese Bürokratie führt natürlich auch zu vielem Guten, aber für Leute, die neu im Land sind, macht es das Leben erstmal nicht leichter. Das macht das Leben nicht leichter, sagt man, wenn man sagen möchte, dass eine bestimmte Situation Dinge eher schwieriger oder komplizierter macht. Auch muss man mit Leuten in einem neuen Land erst einmal warm werden. Mit jemandem warm werden heißt, sich mit jemandem anfreunden. Und das ist am Anfang gar nicht so leicht. Und auch Stereotype machen das Leben nicht leichter. Das Stereotyp ist ein Vorurteil über eine Gruppe von Menschen. Und es gibt zahlreiche Stereotype über Deutsche, aber natürlich auch über Menschen aus anderen Ländern. Und eine Sache, die es auch in jedem Land gibt, sind renommierte Schulen. Renommiert heißt so viel wie hoch angesehen oder respektiert. Und gerade wenn man an eine renommierte Hochschule möchte, um dort zu studieren, gibt es einige Hürden. Die Hürde ist ein Hindernis, das überwunden werden muss. Meistens geht es da um gute Noten bzw. um einen NC, einen Numerus Clausus, der erreicht werden muss. Und natürlich sollte man auch ein gewisses Sprachniveau mitbringen und um dieses Niveau zu erreichen, kann man verschiedene Kurse in Anspruch nehmen und einige von denen werden sogar vom BAMF finanziert. Das BAMF ist ein Akronym, also eine Abkürzung für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und Olesya war ein bisschen kritisch, was die Qualität dieser Kurse anging. Sie sagte, das bringt nichts. Das bringt nichts ist eine Aussage, die bedeutet, dass eine bestimmte Handlung oder Maßnahme keinen Nutzen stiftet. Man könnte auch sagen, das ist reine Zeitverschwendung. Die Zeitverschwendung ist die Verwendung von Zeit ohne produktives Ergebnis. Also in der Zeit könnte man auch etwas anderes machen. Und wenn man etwas tut, was man als Zeitverschwendung empfindet, dann könnte man auch von einer Last sprechen. Die Last ist eine schwere Belastung oder Bürde. Das heißt, wenn ich jeden Tag zu einem Kurs hin muss, der mir nicht gefällt, dann ist es vielleicht eine Last für mich. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, einen anderen Ansatz zu wählen. Ein Ansatz ist eine Methode oder Strategie zur Lösung eines Problems. Und gerade beim Sprachenlernen gibt es ja verschiedene Ansätze. Und wenn ihr den für euch passenden Ansatz gefunden habt, könnt ihr auch irgendwann eine Prüfung ablegen. Die Prüfung ablegen, sagt man, wenn eine Prüfung oder ein Test durchgeführt oder bestanden wird. Und in der Regel sollte man sich auf Prüfungen auch gut vorbereiten und sich nicht nur auf das Sprachbad verlassen. Auch wenn ich persönlich großer Fan des Sprachbads bin. Denn das Sprachbad ist eine Methode des Spracherwerbs, bei der eine Person intensiv und kontinuierlich von einer Fremdsprache umgeben ist. Und meine Frage an Olesya war, ob sie denkt, dass ein Sprachbad Wunder wirken kann. Etwas wirkt Wunder, sagt man, wenn etwas eine überraschend positive oder erstaunliche Wirkung hat. Und beim Sprachbad kann es das haben, wenn man offen für die Sprache ist, wenn man bereit ist, etwas zu lernen und alles aufsaugt wie ein Schwamm, dann kann das, denke ich, Wunder wirken. Aber wenn man sich eher gegen die Sprache verschließt, kann es sein, dass man nicht so viel dazulernt und die Sprache eher nur für den Hausgebrauch ausreicht. Für den Hausgebrauch sagt man, wenn man sagen will, dass etwas nur für den persönlichen oder alltäglichen Gebrauch geeignet ist. Also wenn man etwas lernt, aber kein Profi darin ist, dann sagt man ja, für den Hausgebrauch reicht's. Also für zu Hause reicht es, wenn ich zum Beispiel mit dem Hammer und dem Nagel gut umgehen kann. Aber ich würde niemals sagen, dass ich ein Handwerker bin. Denn wenn ich Handwerker werden würde, wäre das für mich ein wirklicher Lebenswandel. Der Lebenswandel ist die Art und Weise, wie eine Person ihr Leben ändert. Und ich würde sagen, ich bin eher so der Theoretiker, nicht so sehr der Praktiker. In der handwerklichen Praxis fehlt es mir an allen Ecken und Enden. An allen Ecken und Enden heißt überall oder an jedem Ort. Und häufig spricht man auch bei finanziellen Dingen davon, dass es an allen Ecken und Enden fehlt, also dass man gar kein Geld hat. Oder auch, wenn das Personal fehlt, wir hatten vorhin den Begriff Fachkräftemangel. Hier fehlt es auch bezüglich des Personals an allen Ecken und Enden. Und wenn es Probleme gibt, weil Dinge an allen Ecken und Enden fehlen, dann sollte man diesem Problem vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken. Aufmerksamkeit schenken heißt, sich bewusst auf jemanden oder etwas konzentrieren. Und diese Aussage fiel, glaube ich, im Zusammenhang mit den Schülern im Klassenraum, denn Olesya hat sehr kleine Klassen im Vergleich zu normalen Schulklassen, die so zwischen 25 und 30 Schülerinnen und Schülern haben. Und je weniger Schüler und Schülerinnen man hat, desto eher kann man seine Aufmerksamkeit den einzelnen Personen schenken. Denn mit zu vielen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig zu arbeiten, kann gelegentlich auch eine Qual sein. Eine Qual sein heißt etwas Unangenehmes oder Schwieriges sein. Gerade wenn die Schülerinnen und Schüler nicht so motiviert sind und laut sind, dann kann das schon gelegentlich mal eine Qual sein. Ich würde sagen, so die magische Grenze in Klassen wäre so 25 Personen. Über diese imaginäre Schwelle sollte es nicht hinausgehen. Denn genau das ist eine magische Grenze, eine imaginäre Linie oder Schwelle, die einen Übergang markiert. Hier könnte es die Grenze zwischen, ja, wir können noch gut miteinander arbeiten und jetzt wird es eine Qual sein. Und ich hoffe, das muss ich euch nicht beweisen. Das könnt ihr mir gerne glauben oder vielleicht wisst ihr es auch selbst aus eigener Erfahrung. Etwas beweisen heißt etwas durch Taten oder Argumente nachweisen. Ich könnte jetzt sicherlich auch eine Studie finden, die zeigt, dass es besser ist, mit weniger Schülerinnen und Schülern zu arbeiten als mit zu vielen. Aber diesen Beweis spare ich mir jetzt mal. Und wie komme ich jetzt zum Steuerberater? Keine Ahnung. Der Steuerberater oder die Steuerberaterin ist ein Fachmann oder eine Fachfrau für Steuerangelegenheiten. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen habt, dann solltet ihr vielleicht über einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin nachdenken, die euch dabei helfen kann, eure steuerlichen Pflichten dem Finanzamt gegenüber einzuhalten und euch in diesen Sachen zu beraten. Denn in 0, nichts ist das Jahr rum und man muss wieder eine Steuererklärung machen oder sonstige Dinge einreichen. Und in 0, nichts heißt in sehr kurzer Zeit oder sehr schnell. Und natürlich wollen wir alle in 0, nichts eine neue Fremdsprache lernen. Aber ich würde euch ans Herz legen, euch Zeit dafür zu nehmen. Denn was lernt man schon in 0, nichts? Meistens sind das wirklich einfache Sachen, die man in 0, nichts lernen kann. Jemandem etwas ans Herz legen, sagte ich gerade. Das heißt, jemandem dringend empfehlen, etwas Bestimmtes zu tun. Also anstatt zu sagen, ich empfehle dir dies oder das, könnte ich sagen, ich lege es dir ans Herz. Das wollte ich noch kurz loswerden. Etwas loswerden heißt, sich von etwas befreien oder etwas unbedingt aussprechen. Und oftmals gebe ich meinen Gästen hier im Podcast nochmal zum Ende der Folge die Möglichkeit, etwas loszuwerden. Und Olesya hat sich in diesem Fall für ein Zitat von Albert Einstein, das um Vorurteile ging, entschlossen. Und ein Vorurteil ist ein vorgefasstes und oft unbegründetes Urteil oder eine Meinung über eine Person oder eine Gruppe. Und Vorurteile führen dazu, dass man Leute in Schubladen packt oder in Schubladen steckt. Und das ist auch schon die letzte Redewendung für heute. Jemanden in Schubladen packen oder jemanden in Schubladen stecken heißt, jemanden oberflächlich beurteilen und in eine bestimmte Kategorie einordnen. Und natürlich sollte man Menschen nicht in Schubladen stecken, nicht im buchstäblichen und natürlich auch nicht im übertragenen Sinne. Und das war's jetzt auch mit der Sprachanalyse und mit Auf Deutsch gesagt. Wie immer freue ich mich, wenn ihr jemand anderem von diesem Podcast erzählt, wenn ihr Werbung macht dafür und den Podcast so unterstützt. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, der findet den Link zu Patreon oder auch zu PayPal in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wer immer up-to-date bleiben möchte, findet auch die Anmeldung zum kostenfreien Newsletter in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.